Willkommen zum Triathlon-Podcast Triathlon Querbeet. Ein Podcast von jedermann, für jedermann und jede Frau. Interessante Themen rund um den Triathlon-Sport.
Naja, da sitze ich jetzt. Der Airbag ist geplatzt, aber sonst geht mir es gut. Und warum fange ich so an? Weil ich euch einfach nochmal dieses Thema Sicherheit ans Herz legen möchte. Aber bevor ich weiter so Schwachsinn rede und eine komische Einleitung mache, möchte ich euch alle begrüßen zur Episode 259. Und die mache ich natürlich nie alleine. Wer ist dabei heute? Ich begrüße auf der anderen Seite Michael. Hallo Michael.
Hallo, grüß dich. Na? Also ja, was heißt komische Einleitung? Mir ist der Airbag geplatzt. Ich bin im Nachhinein, muss ich sagen, noch ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, doch erstaunt und positiv erstaunt und geflasht, vielleicht ist es dann aber schon ein bisschen übertrieben, von der Sendung mit dem Michael auch, der ja dieses Mace Airbag Geschichte dort erfunden hat mit dieser Sensorik, dass auch dort diese KI Einzug erhalten hat, um irgendwelche Stürze, die eigentlich keine Stürze sind, im Algorithmus zu programmieren, damit er das erkennt. Und es war schon echt ganz cool und es hat mich schon wieder mal weiter überzeugt, was auch das, was wir herausgearbeitet haben, liebe Community. Ja. Es muss euch etwas wert sein, das entscheidet ihr. Und ich habe ja dann noch mit dem Niklas sprechen können. Niklas Ludwig, das ist ein Profi-Triathlet, ein sehr junger, 23 Jahre alt, ist ein paar Mal schwer gestürzt und konnte an dem Tag auch nicht dabei sein, weil er durch seinen Sturz eine Verletzung beigetragen hat, wo eine Platte an dem Freitag, wo wir letzte Woche aufgenommen hatten, mit der Firma Mace Security Erding praktisch, und da war er nicht, weil er im Krankenhaus war und diese Platte rausgekriegt hat aus seinem Handgelenk. Und ich habe diese ja aufgenommen noch mit ihm am Sonntag und da galt auch die Basis, das Video, das du uns geschickt hast. Hilf uns doch einfach mal, weil das hat mich auch total geflasht, denn ich glaube, da tut sich doch komischerweise was in der Szene, Henning, oder?
Ja, also ich war, zum einen hat mich das ein bisschen beschäftigt. Da ging auch dieses Thema, wie viel war es, 150 Millisekunden?
Nee, 150 Millisekunden.
150 Millisekunden,
geht der auf?
Auf den Kopf. Mhm. Das ist ja echt Wahnsinn.
Und tastet 300 Mal die Sekunde ab.
Ja, ja. Du, und dann habe ich mal was geguckt, bereite mich ja auch immer ein bisschen vor. Und zwar, bevor ich den Insta-Post mache und habe dann ein Video entdeckt. Von NZZ, das ist so aus dem Thema Radsport, Kommunikation, und da ging es auch um ein Airbag, und wir hatten ja in der Sendung auch darüber gesprochen, mal schauen, wenn das im Wettkampfsport dann kommt, also nicht nur im Training.
Und ob es überhaupt kommt.
Und dann habe ich in diesem Video gelernt, dass es da auch gerade bei der UCI und auch bei den Radsportteams ja auch schon eine hohe Aufmerksamkeit gibt auf das Thema.
Ja, ich auch nicht gedacht.
Ja, und wenn du heute mal, also mich hat dieses, ich habe mir das ganze Video angeschaut und ich bin teilweise dermaßen erschrocken, weil wenn du in einer Abfolge von 15 Sekunden 30 oder 20 Stürze siehst, ich musste meine Augen zumachen.
Es ist verrückt, vor allen Dingen jetzt ja auch. Sie haben sich ja auf, es ist nur für euch einmal ganz, ganz kurz, damit ihr wisst, wovon wir jetzt sprechen. Das ist von NZZ-Format, heißt Überschrift, wenn Tempo tödlich wird. Gefährlicher Radrennsport zwischen Tempo und Tragödie. Und sie haben halt die Tragödie auch genommen von der Muriel, die ja letztes Jahr in Zürich bei den Weltmeisterschaften der Junioren auch dort schwer gestürzt ist und verstorben ist. Und einen anderen Radsport und haben dort die Radsport-Profi, der auch tödlich gestürzt ist, und haben das bei der Tour de Suisse einfach mal so ein bisschen unter die Lupe genommen bei diesem Video oder bei der Bericht besser gesagt. Und ihr könnt das gerne mal nachschauen, wir verlinken das auch, weil es lohnt sich anzuschauen. Und da haben die gesagt, so, das fand ich so, das ist das, was bei mir hängen geblieben ist, dass der Radsport sich durch die Schnelligkeit, durch das schnelle Material und durch die vollen Felder, also der Spitzensport, der Profisport, sich neu erfinden muss bezüglich der Sicherheit. Und das haben die verglichen, und das ist halt bei mir hängen geblieben, mit der Formel 1 aus den 80er Jahren, wo ja auch so schwere Unfälle gewesen sind, sodass die auch sich dort völlig neu aufstellen mussten in den Sicherheitskonzepten. Und das hat mir zu denken gegeben, dass dort ein Umdenken nötig ist, Henning. Und nicht nur unsere Interviewpartner und unser Partner, wo wir mit zusammenarbeiten, Mail Security, ist da jetzt ganz weit vorne, sondern auch die Belgier haben dort schon Prototypen entwickelt. Und ich war mal auf der Seite, du kannst noch gar nichts bestellen, du kannst dich nur registrieren lassen. Ich habe jetzt einfach mal geschaut, wie teuer der ist. Also es ist noch kein Shop. Der Shop ist schon angelegt, aber es sind noch keine Produkte drin. Also muss es ja doch einen Bedarf diesbezüglich geben. Und der ist ein bisschen anders. Der geht auch unten, Henning, hast du das vielleicht auch gesehen, der ging auch unten um die Hüfte so, wenn man so auf die Hüfte knallt. Das fand ich auch sehr bemerkenswert, dass der so ein bisschen noch, ein kleines bisschen mehr unten noch schützt. Also insofern ist da Bewegung in der Sache. Und wir hatten ja auch gesagt, dann höre ich auch auf mit meinem Monolog, dass wir gesagt haben, Mensch, in 3, 4, 5, 6, 7 Jahren ist das wohl schon soweit. Vielleicht ist es auch schon früher soweit. Henning, was meinst du mit den Airbags?
Also ich glaube, das kommt jetzt früher. Und wir wissen ja, im Ende fängt's an ganz oben. Ich glaube, so ein Thema, du hast ja das Beispiel Formel 1 gebracht, hat ja jedes zweite Rennen irgendwie ein Auto gebrannt. Das fängt dann oben an der Formel 1, und dann wird sich diese Technik und diese Sicherheitsaspekte auch in die untergelagerten Rennwettbewerbe oder Rennserien übertragen. Und so wird es, vermute ich auch oder erwarte ich, beim Radsport auch sein. Das fängt dann ganz oben an beim Profis.
Ja, ja.
Und wenn das mal im Endeffekt, also ich habe dann an was anderes gedacht, wenn dieser Airbag da ist. Ja, und wenn wir heutzutage bei der Tour de France oder bei der Vuelta, beim Giro vielleicht weniger, weil da das Wetter noch ein anderes ist, die fahren sich ja alle vorher warm mit ihren Kühlwesten, dann wird es auch nicht lang dauern, dass da hinten nochmal ein Kühlakku dabei
könnte
ist,
sein. Um
von hinten
stimmt,
zu kühlen.
Stimmt,
also ich glaube, das sagst. Darf man dann später auch gar nicht mal so isoliert sehen.
Das stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht.
Das wird einen Einzug halten, da bin ich überzeugt.
Also, also bei mir, ich habe ja gesagt, ich vergesse ihn jetzt öfter, und nach dieser Sendung, weil ich das auch angemarkt habe, das ist natürlich meine eigene Doofheit, muss ich dazu sagen, habe ich mir jetzt noch so zentral hingehangen, und ich muss sagen, ich nehme ihn jetzt einfach auf den Helm schon. Also jetzt ist es angekommen. Es hat ein bisschen gedauert, ja, es liegt vielleicht auch an meinem Alter, liebe Leute, aber ich nehme ihn auf, und wenn ich jetzt stürze, auch gerade mit dem Gravelbike, wenn ich jetzt meine Intervalle ja nicht auf der Rolle fahre, sondern draußen, und da ist mal so ein bisschen Laub, und es ist halt, ihr wisst ja, dass ich eben auch meine Runden fahre, von 2,5 Kilometer, 94 Grad Kurven, da kann immer mal Laub sein, und dann rutscht du weg und bist halt auch dann, wenn du hinfällst, vielleicht ein bisschen mehr geschützt als das, was wir halt ohne Airbag haben. Also ich habe mit Niklas ja auch geredet, und er sagt auch, wir haben auch darüber geredet, Mensch, das sieht aber irgendwie komisch aus, und er hat gesagt, er hat eine schwarze Hose, er hat immer weiße Trikot, weiße Schuhe und weißen Helm, und da passt der schwarze optimal dazu, weil er ja keine Farben hat. Also er sagt, ich bin 23, mir ist die Sicherheit mehr wert als das, vielleicht was es aussieht. Und
aber ich hätte einen Vorschlag, bevor
ja.
du
Ach ja.
eigentlich erzählst,
Stimmt.
was da Niklas sagen will.
Dann?
Weil wir haben ja noch einmal im Nachgang eine Aufnahme gemacht, ja. Also du mit Niklas.
Genau.
Wäre mein Vorschlag, dass wir die jetzt einfach einspielen, um unserer Community, euch da draußen, liebe Zuhörer, ein gesamtheitliches Bild zu geben. Und bevor wir das jetzt machen, nochmal danke für ein paar Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Ich nehm vielleicht jetzt mal eine exemplarisch heraus. Ja. Uns hat auch Kai Pflaume geschrieben, der gesagt hat, die Erfahrungen sind top. Ich fahre den seit 3 Jahren und es gab keine einzigste Ausfahrt, wo ich ihn nicht anhatte. Also das war ja mal ein Statement.
Absolut. Und es war nur einer von vielen. Ich glaube, dass das Thema ist im Kopf. Das Thema arbeitet, sage ich immer, bei den Menschen, weil auch wenn wir jetzt bei der Cyclassics fahren, also ich fahre sie nicht mehr, weil es einfach, wenn man da stürzt, kann es ganz doof ausgehen. Und vielleicht, wenn man so ein Airbag hat, vielleicht mache ich dann mal wieder mit, weil ich dann ein bisschen mehr Sicherheit habe.
Genau, aber jetzt, Michi, hol ihn einfach mal rein, den Niklas.
Ja, liebe Leute, ich glaube, wir müssen da auch nochmal Stellung beziehen. Das lässt mir irgendwie überhaupt keine Ruhe mit diesem Airbag. Und irgendwie kam ich auch noch darauf, das hat mir Henning auch zugespielt, eine Dokumentation, die ich bei YouTube gesehen habe, von NZZ-Format, wenn Tempo tödlich wird. Gefährlicher Rennsport zwischen Tempo und Tragödie. Die nehmen das mal bei der Tour de Suisse ein bisschen auseinander. Und da gibt es wohl auch, so wie es dort ist, ich war auch auf der Seite, eine belgische Firma, die sich im Moment dran macht und im Laufe 2026 ein Produkt rausgibt, nämlich Airbag für Rennradfahrer und speziell für Rennradfahrer im Peloton. So dass nach dieser Sendung war klares Statement von den Machern und auch von den Leuten, die da zu Wort gekommen sind und im Rennsport tätig sind und ihr Geld mitverdienen. Der Rennsport ist so schnell geworden und ist eigentlich so gefährlich, dass man es vergleichen kann mit der Formel 1 damals in den 80er Jahren, wo schwere Unfälle gewesen sind und die sich auch natürlich irgendwie in irgendeiner Weise neu aufstellen mussten. Und vielleicht sehen wir in 2-3 Jahren die Einführung verpflichtend von Airbags. Fand ich sehr spannend. Ich bin auf dieser Seite gewesen, man kann ihn noch nicht bestellen oder irgendwas. Also ich glaube, dass Mace Security mit dem Airding echt wirklich schon den Rennradrucksack und den Rucksack für Pendler, ihr habt es ja auf jeden Fall schon auf die Ohren bekommen, die Supersendung mit Philipp und seinem Vater Michael. Und wir haben dann nochmal gesagt, wir möchten nochmal nachfassen, nämlich bei jemand anders. Und deshalb haben wir nochmal einen Erfahrungsbericht mit jemandem jetzt aufgenommen und das ist jetzt das Interview, was wir jetzt praktisch einspielen. Und ich begrüße auf der anderen Leitung den Niklas Ludwig, seinerzeichen ein richtig guter Triathlet, so wie er aussieht, sehr jung noch, sage ich mal, aber er wird uns mehr dazu sagen. Hallo Niklas, erzähl mir doch einfach mal, wer du bist und warum du jetzt plötzlich hier noch mal in dieser Sendung bist.
Ja, hallo, schön, dass ich einen kleinen Erfahrungsbericht auch in dem Bereich geben darf. Du hast es schon kurz angeschnitten, ich soll mich ja kurz vorstellen. Niklas Ludwig, der Name. Ich bin Profi-Triathlet, jetzt gerade im ersten Jahr, beziehungsweise das habe ich jetzt gerade hinter mich gebracht und entsprechend trainiere ich auch einfach viel auf den Straßen, auf dem Rennrad unterwegs. Und in den letzten, also 2024 hatte ich 2 Radstürze. Jeweils hatte ich keine Schuld, sondern die Schuld lag bei einem jeweils anderen Verkehrsteilnehmer, einmal ein Radfahrer, einmal ein Autofahrer, die links abgebogen sind, mich nicht gesehen haben und ich mit ja einfach hoher Geschwindigkeit angekommen bin, jeweils ein leichtes Bergabstück nicht bremsen konnte und dadurch 2x3 Monate aus dem Sport weg war, insgesamt im letzten Jahr dann tatsächlich auch gar kein Rennen gemacht habe. Und das hat mich natürlich ins Denken gebracht, wie kann ich irgendwie meinen Sport sicherer gestalten, weil das ist natürlich kein Traumszenario.
Ja, hast du vollkommen recht, da gehen wir gleich nochmal drauf an. Niklas, auf welchen Strecken bist du denn beheimatet? Du hast gesagt, du hast eine Profilizenz besorgt. Wie alt bist du? Was sind deine Formate, die du gerne machst? Woher kommst du? Hast du schon immer Triathlon gemacht? So ganz kurzen Abriss, damit die Leute auch wissen, mit wem sie es hier in dieser Sendung zu tun haben.
Sehr gern. Also ich würde sagen, ich bin Quereinsteiger, bin jetzt 23, habe bis 16 wirklich ganz, ganz viele verschiedene Sportarten gemacht, stand mit eigentlich auf den Skiern, bevor ich irgendwie gehen konnte in der Garageneinfahrt. Und dann klassisch auf dem Dorf Fußball. Und ja, ich sage immer, man sollte mich eher fragen, welche Sportart ich nicht gemacht habe. Und dann war es mit 15 so. Ich war nicht mehr im Fußball-Stammkader, habe mir gedacht, da muss ich was dagegen oder dafür tun wieder. Habe zum Laufen begonnen, daran super Spaß gefunden und dann in den Triathlon gefunden. Und daran habe ich noch viel mehr Spaß gefunden und entsprechend ist es recht schnell ordentlich eskaliert. Und ich komme ursprünglich aus Freising, bin jetzt seit 3 Jahren in München drin. Trainingsrevier, so klassisch Münchner Süden, Tegernsee, Starnberger See, alles in die Richtung, Perlacher Forst, wo auch immer viel los ist. Muss man schon auch einfach sagen, viele Menschen mit vielen verschiedenen Interessen, was jetzt die Sicherheit in der Region vermutlich nicht erhöht. Also wenn ich dann mal wieder draußen in Freising trainiere, dann denke ich mal, boah, hier ist so schön wenig los. Und ja, bei mir hat sich dann jetzt natürlich auch nochmal nach den Unfällen ein viel größeres Bewusstsein eingestellt.
Ja, das glaube ich dir. Also irgendwann muss man auch mal irgendwie, ich hatte es ja eingangs schon mal, also diese, liebe Leute draußen, schaut euch mal dieses NZ-Format an, wenn der Radsport ja, tödlich endet sozusagen. Also letztes Jahr hatten wir ja auch mit 18-jährige Muriel, ich habe es verwechselt mit dem 2024, die ja bei der WM in der Schweiz schwer gestürzt ist in Zürich und verunglückt ist und tot ist. Also ich sage einfach mal, das siehst du ja auch wohl so, Niklas, wenn wir uns das jetzt einfach mal anschauen, es wird immer schneller, die Maschinen sind immer schneller und man kommt immer schneller praktisch auf der Straße bergab mit 80, 90, 100 und irgendwie müssen wir, glaube ich, alle mal ein bisschen umdenken, dass das Radfahren doch gefährlicher wird. Du hast es angesprochen aus der Dichte deines Trainingsreviers mit anderen Verkehrsteilnehmern. Wir denken dann natürlich auch sofort an Autos. Nicht nur an Radfahrern, aber auch das kann ja mal böse ins Auge gehen, wenn ein Radfahrer dir entgegenkommt vom E-Bike und die, man weiß nicht, du rechts, ich rechts, irgendwie kennt ihr alle mal und schon stößt man zusammen. Ist denn das bei dir so gewesen, dass du diesen Airbag, so habe ich es verstanden, genutzt hast, schon während es übertrieben, aber bei deinen Unfällen oder erst im Bewusstsein danach? Hilf uns mal.
Tatsächlich leider nicht. Also ich kriege auch immer wieder von der Firma so die Info, dass es eben bei ganz vielen so ist, dass ja dieses Sicherheitsbewusstsein, dieses Sicherheitsdenken eigentlich erst nach persönlichen Erfahrungen so richtig entsteht. Und davor ist man sich vielleicht bewusst, okay, man ist in einem gewissen Risiko und entweder man fährt jetzt wirklich Rennen, wo man einfach untereinander extrem hektisch komplett am Leistungslimit und so weiter. Im Training kannst du dir ja noch eher irgendwie für die Intervalle und so weiter dann die Strecken raussuchen, wo es besser geht. Im Lockeren kannst du vielleicht ein bisschen besser reagieren, aber man ist halt trotzdem einfach einem Risiko ausgesetzt. Und das habe ich auch zweimal bemerkt, wobei ich tatsächlich sagen musste, ich hatte beide Male extrem Glück. Also ich war jeweils so Richtung 60 km/h unterwegs. Wenn man da an den Fall denkt, der auch genau bei 60 km/h ist, dann ist man bei der Christina Vogel, Bahnradfahrerin, die dann im Rollstuhl gelandet ist. Im Grunde genommen auch einfach in der Situation, bei ihr ist wer auf die Radbahn gelaufen und dadurch, also der hätte halt einfach nicht sein dürfen zu dem Zeitpunkt. Sie wäre in Höchstgeschwindigkeit unterwegs. Zusammenstoß unvermeidbar, die ist im Rollstuhl gelandet. Ich habe eine Schulter-Eckgelenkssprengung mir zugezogen. Meine linke Hand hat im ersten Spruch Sturz den Daumen gebrochen, ein paar Bänderrisse. Im zweiten habe ich mir 13 Knochen in Hand und Elle oder 13 Brüche in Hand und Elle zugezogen. Ich habe noch so einen 15 cm Cut am Knie, wo tatsächlich schon der Knochen und Patellasehne offen lagen. Glücklicherweise strukturell aber nichts kaputt gegangen ist. Entsprechend hatte ich sehr viel Glück im Unglück, dass es insgesamt an den Extremitäten geblieben ist und ja, ich hatte nie ernsthaft so die Gefahr, dass ich irgendwie meine Karriere nicht weiterführen könnte oder eben den Sport, den ich so liebe, nicht weitermachen konnte. Deswegen muss man wirklich sagen, wahrscheinlich wäre es in den Fällen so gewesen, dass das Airbag auch keinen tatsächlichen Mehrwert gebracht hätte, weil es ja primär den Körper eben selber schützt. Aber wo es eben einen enormen Mehrwert gibt, ist halt genau, wenn es Richtung Gesicht, Brust, Becken, etc., alles was Schlüssel, ja genau, Schlüsselbein, alles was irgendwie eben dritter, in der Körpermitte vierter, ist, Rücken, genau, Halswirbel, Brustwirbel, genau. Alles was tatsächlich dein Leben notfalls komplett zerstört, da schützt das Airbag. Und genau, entsprechend bin ich jetzt auch froh, auf dem Rennrad im Training in aller Regel, also in 99% der Fällen, mit dem Rennrad da unterwegs zu sein. Leider ist die Implikation fürs Triathlonrad noch nicht so richtig gegeben, weil ich dann doch in einer recht aggressiven Position sitze, wo das Airbag auch die neue kompaktere Version, die es natürlich nochmal ein Stück angenehmer macht, wobei ich ehrlich gesagt überrascht bin, wie sehr ich insgesamt ausblende, eben so ein Airbag einfach aufzuhaben. Also das ist mehr wie so eine Laufweste eigentlich, kann man sich absolut vorstellen.
Absolut.
Also genau, man weiß schon irgendwie, du hast da halt was an, aber es ist überhaupt nicht störend. Du hast genauso viel Spaß beim Radfahren und hast halt einfach eine zusätzliche Sicherheitskomponente, die sich für mich jetzt auch gut anfühlt, weil nach den Stürzen war es eben erstmal so, als ich auf die Straße zurückgekommen bin, waren schon auch einfach Angstzustände dabei und das hat sich dann irgendwann zu einem Respekt entwickelt. Genau, aber da fühlt sich schon gut an, einfach mit dem unterwegs zu sein.
Hast du denn, wenn du jetzt den Tragekomfort ansprichst, du sagst, du merkst sie nicht, ich kann dem nur beipflichten, am Anfang ist es ein bisschen ungewohnt, aber ich sag mal, Henning sagte nach der dritten, vierten Ausfahrt, bei mir war es nach dem dritten, vierten Kilometer, nein, Spaß beiseite, so vielleicht nach einer halben, dreiviertel Stunde, habe ich ihn gar nicht mehr gemerkt. Sag mal, Niklas, ist das bei dir auch so, dass es so ist, dass du noch nicht, also hilf uns oder hilf mir mal, also uns ist, ich bin ja jetzt alleine sozusagen, wenn ich es mit dir alleine aufnehme, hilf mir mal, ich vergesse manchmal, obwohl der neben meinem Helmen, ich habe mehrere Helme im Gebrauch, hängt, vergesse ich das manchmal anzuziehen. Ist dir das auch schon passiert?
Also es
oder ist das nur, weil ich ein alter Mann bin? Sag es mir, ja, aber...
Nee, also muss ich tatsächlich zustimmen. Also mir ist es auch schon passiert, deswegen habe ich auch eher 99% der Fälle gesagt, in aller Regel denke ich dran. Es kann aber durchaus sein, dadurch, dass ich eben diesen Rennrad-Triathlon-Radwechsel drin habe, wenn ich irgendwie dann eine ganze Zeit lang einfach Triathlon-Rad gefahren bin, dann ist es nicht so in der Routine, okay, ich nehme Helm, ich nehme irgendwie... dann halt mein Airbag und so auch, das ist bei mir eher so das Problem. Genau, und wenn ich dann aber eigentlich konstanter Rennrad fahre, wie jetzt auch über den Winter, dann passiert es mir ehrlich gesagt weniger. Und keine Ahnung, wenn du es beim Rausschieben oder was beim Draufgehen noch bemerkst, dann drehe ich halt nochmal schnell um. Also das ist ja irgendwie der Klassiker, dass man nach einer Minute irgendwie nochmal umdreht, weil man sagt, ah shit, ich habe irgendwie das vergessen.
Ich habe irgendwas vergessen, Luftpumpe manchmal oder irgendwas ist immer. Aber Niklas, sag mal, du bist jetzt jung, du hast ja noch, sagen wir mal, wir sind alt und gebrechlich, bei uns ist egal, wie wir aussehen auf dem Rad, Spaß beiseite. Findest du das von der Ästhetik her fürchterlich, wenn du da hinten sowas drauf hast? Sieht ja nicht aus, wenn du jetzt ein klasse Rennrad hast, mega geiles, enges Shirt. Ich meine, ich sag mal, irgendwelche Namen, die mir so einfinden. Ich sag sie nicht, irgendwelche, wo das Trikot dann 200 Euro kostet und dann ein Aero-Trikot und dann plötzlich hat man das Ding hinten drauf. Passt das? Wie siehst du das einfach mal? Wir haben ja schon Stellung bezogen zu dieser Geschichte. Henning hat einen ganz tollen Vorschlag gemacht, den kann ich gleich nochmal aufgreifen, liebe Leute. Was er für einen Vorschlag? Wie siehst du das von der Ästhetik?
Also tatsächlich bin ich auf den Vorschlag auch gespannt. Ich kenne die Aufnahme bisher noch nicht von dem, wie wir eben aufgenommen haben. Genau, aber durchaus ist es schon ein Thema, worüber man sich, glaube ich, Gedanken macht. Also es ist schon so dieses, es ist halt nicht die Norm und das kann man ähnlich betrachten wie irgendwie so Helme beim Skifahren oder so. Das war halt auch bis vor 20, 30 Jahren ist halt keiner damit rumgefahren und dann wurde man schon komisch angeschaut, vielleicht auch irgendwie ein bisschen bewertet, wenn man diesen Helm auf hatte. Und inzwischen ist es halt der absolute Standard und ich, also auch auf dem Rad. Es gibt in München so einen, der hat eine wunderschöne Frisur, die weht dann gern durch den Wind. Aber da wäre ein Helm deutlich, deutlich besser. Ich schüttle einfach nur den Kopf, denke mir, was ein Vollidiot. Mal schauen, vielleicht ist es in 20, 30 Jahren mit den Airbags das Gleiche. Ich finde es tatsächlich nicht besonders schlimm, das ästhetisch zu tragen. Also ich finde, es nimmt dem Look nicht mal so viel weg, persönlich. Es ist natürlich schon irgendwie ungewohnt. Ich werde auch immer wieder gefragt, ja, ist das irgendwie ein Trinkrucksack, den du da dabei hast? Das tatsächlich mehr beim Alten. Mit dem Neuen wurde ich ehrlich gesagt jetzt noch recht wenig gefragt. Aber so, dann kriegst du einmal die Frage, sagst, jo, ich bin ein paar Mal gestürzt, ich fühle mich damit besser. Dann fragen sie vielleicht noch tiefer nach. Aber ich hatte jetzt noch nicht den Eindruck, dass es in irgendeiner Art und Weise, also sagen wir mal so, wenn du ein gewisses, also wenn du hinter dieser Entscheidung stehst, dieses Ding zu tragen, dann ist, glaube ich, jegliche Ästhetik einfach in dem Fall nicht der entscheidende Faktor. Und ich finde aber tatsächlich, dass der auch nicht so kritisch und schlimm zu bewerten ist. Das ist einfach ein klinisch schwarzes Ding, was du da anhast. Und das gehört einfach zum Look dazu. Und es ist jetzt nicht so, als ob, also ich war, mein Rennrad ist schon ganz gut durchgestylt. Ich fahre irgendwie dann halt ein schwarzes Rad, meistens schwarze Bib, weißes Radtrikot, weißer Helm, weiße Schuhe, weiße Socken, so. Dann passt eigentlich so ein schwarzes Airbag gar nicht so schlecht dazu, entsprechend.
Genau. Und Henning hat den Vorschlag gemacht, nimm ein schwarzes Trikot, fällt es gar nicht auf. Also insofern, verstehst du?
Genau, oder so.
Das war unser Hinweis.
Da muss ich jetzt auch noch in den Sicherheitsaspekt zusätzlich einsteigen. Das ist halt noch so ein bisschen die Frage, weil ich meine, am Ende ist es halt eine, was schützt, wenn ein Sturz passiert ist und insbesondere vor schlimmeren Folgen schützt. Aber es ist halt keine Maßnahme, die das Risiko verringert, dass überhaupt Stürze passieren. Also die Fehleinschätzung von anderen Verkehrsteilnehmern, von Geschwindigkeiten, irgendwas ist glatt, etc., die ist genau die gleiche. Ich fahre auch mit Lichtern am Fahrrad, sowohl vorne als auch hinten. Hinten mit so einem Radar, das quasi genau, ich auch sehe, wenn die... Ja, ich will jetzt keine Marke nennen, aber...
Ach so, okay.
Also können wir auch machen. Ist ein Garmin, wenn du es jetzt auch so sagst, dann...
Ja, es gibt die ja mittlerweile von allen jetzt mit so praktisch, die kompatibel sind mit den Devices vorne. Also ob es jetzt die große Firma mit W ist oder die große Firma mit G oder wie auch immer. Oder letztendlich auch die mit L, eine deutsche Firma, ich nenne sie jetzt auch nicht. Gut, also insofern sage ich mal, ist das natürlich schon ein Sicherheitsaspekt.
Genau, ne? Das ist eben spannend und da sehe ich theoretisch auch so ein bisschen die Trikotfarbe mit drin. Also irgendwie so ein, keine Ahnung, Leon Orange, Team Sky ist da ehrlich gesagt ein Vorreiter, fährt recht viel in so einem Leon Orange Trikot im Training. Mindestens habe ich es in den letzten Jahren mal gesehen, ich weiß es ganz aktuell nicht. Könnte man halt natürlich auch überlegen, das ist die Frage. Aber das sehe ich eben nicht als das entscheidende Problem mit dem Aussehen.
Niklas, noch eine andere Frage. Würdest du ihn weiterempfehlen von der Haptik, von der Bedienung, von der, also wie würdest du das einschätzen, wenn du jetzt Noten, Schulnoten vergibst, von der Bedienbarkeit, von der Installation? Ist der dir schon mal auch aus Versehen oder auch mit einem kleinen Sturz, der irgendwie, was weiß ich, schon mal aufgegangen und du musstest ihn zusammenfalten? Hilf uns einmal kurz.
Ja, Schulnoten ist, glaube ich, relativ schwer. Ich würde es mal einfach umschreiben. Vielleicht kommt mir dann am Ende eine Schulnote, die ich dem Instagram geben würde. Also grundsätzlich ist es so, dass der rein von, du nimmst ihn einfach auf den Rücken, ist ein Akku verbaut, ist auch relativ essentiell. Irgendwie wäre es cool, wenn man so ein Ding nicht laden könnte und nicht die Gefahr haben könnte, dass so was leer ist. Bin ich technisch aber auch noch nicht auf eine bessere Idee gekommen, weil der halt einfach irgendwie scannen muss, wie, also was für einen Sturzvorgang passiert, welche Körperbewegungen und da schnell reagieren.
Das hatten wir mit Michael auch besprochen und mit
Philipp. Genau, entsprechend. Klar, das wäre irgendwie für einen Komfort irgendwie noch besser, wenn es einfach, keine Ahnung, mechanisch funktionieren würde, sehe ich aber absolut keine technische Möglichkeit. Und dann setzt du das auf, musst halt irgendwie beim Zumachen, du hast vorne so einen Clip, den du zumachst und dann aktiviert das System. Da musst du halt kurz darauf achten, dass das Ding dann grün leuchtet und dann weißt du, dass der funktioniert. Du hast dann auch noch da so einen Stromanzeige, ich glaube, wenn es grün-rot quasi blinkend leuchtet, dann musst du es halt demnächst aufladen. Und das ist relativ straightforward und dann fährst du einfach damit, fällt eben wenig auf. Wo man per se schon ein bisschen aufpassen muss, ist, wenn man halt Bewegungen macht, die jetzt nicht radtypisch sind. Also mir ist es, ich glaube, in einer der frühen Fahrten einmal passiert, aus irgendeinem Grund, mir ist es davor auch noch nie passiert, aber da hat sich mein Schlüssel aus der Rückentasche rausgearbeitet. Ich war sogar gerade am Intervallstart und es hat überhaupt nicht gepasst. Dann bin ich so, oh fuck, nervig, hab's aber Gott sei Dank klippern gehört, ankalten, umgedreht, runtergebeugt. Und ich hatte an dem Tag eh schon keine Zeit, also es hat gar nicht gepasst. Und dann ist das Ding natürlich, weil ich leicht schräg mich nach unten gebückt habe, auch aufgegangen.
Hat's Peng gemacht.
Ich finde, genau. Da kannst du halt technisch nicht bewerten, dass dieses Ding dadurch halt nicht passt. Also man braucht ein gewisses Bewusstsein einfach auf dem Rad, dass man das anhat und dann eben, wenn man halt sich irgendwie anders bückt oder so, dann weiß man halt, naja, genau in den Sachen soll es schützen. Ich hatte es durchaus auch schon, wobei das sollte was sein, was inzwischen gefixt ist. Also das sind quasi meine Fehlermeldungen ausgelesen worden.
Richtig. Und das hatte mir Michael auch gesagt in dem Podcast.
Genau, dass ich so ein Bunnyhop relativ schräg bei mir in die Straße hoch. Genau, und da ist er tatsächlich zweimal aufgegangen und da haben wir dann eben die Fehlermeldung ausgelesen, die ins Protokoll eingearbeitet und dann entsprechend ist es halt von denen eben auch einfach ein Lernprozess.
Natürlich, klar. Sie sind schon viel, viel weiter als die Belgier, ne, liebe Leute.
Genau. der darf halt einfach nicht aufgehen, wenn ein Sturz passiert. Und er sollte nicht aufgehen, wenn halt quasi man eben nicht stürzt. Und das muss man halt einfach feinjustieren. Und insgesamt ist es aber eben, also in der Handhabung, ich müsste lügen, um zu sagen, alles perfekt und keine Ahnung, vielleicht ist das, was die Firma hören wollen würde. Das kann ich nicht, keine ehrliche Aussage treffen, aber ich glaube, es passt insgesamt sehr gut, wo die vom Entwicklungsstand sind und eben ist ein iterativer Prozess und den kann man da auch unterstützen.
Und man muss sagen, doch Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt. Ne? Also ich habe jetzt wirklich mich mal nochmal recherchiert und ich dachte erst, weil Henning mir das von NZZ Format da, diese YouTube-Video, da kam die zwar nur sehr kurz hin, aber ich sag mal, der sieht ein bisschen anders aus. Der geht dann auch, wenn der sich öffnet, so ein bisschen über die Hüfte sogar. Also der, wenn man hinfällt, dass man nicht auf die Hüfte knallt, fand ich auch ganz interessant. Ich glaube, das ist erst der Anfang, Niklas, und vielen, vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht, dass wir auch nochmal von dir hören dürfen, von einem 23-Jährigen, der sagt, hey, ich bin zweimal gestürzt, ich habe keinen Bock auf den Scheiß. Was ich machen kann, das mache ich. Und zwar Sicherheit. Und wir hatten es auch rausgearbeitet. Das muss jeder selber wissen, wie viel Geld er dafür ausgeben möchte. Ich sage immer, es ist ein kaputtes Vorderrad. 600-700 Euro kostet halt ein Vorderrad von einer guten fähigen Laufradsatz, Carbonfelge oder was. 600 Euro, so ist der auch. Und wir haben selber immer gesagt, nachher als Fazit, ihr müsst es selber wissen da draußen. Und ich hoffe, wir konnten euch da nochmal eine weitere Stimme einfangen von einem sehr jungen Athleten, Profiathleten, schon Profiathlet, aber in Spee heißt, seine Erfolge dann auf jeden Fall irgendwann mal, hören wir ganz, ganz viel von, hoffentlich von Niklas. Und selbst er macht sich Gedanken um diese Geschichte, um nämlich Sicherheit auf dem Rad. Und ich wage es jetzt mal, mich aus dem Fenster zu lehnen und sage, liebe Leute, in 5 Jahren spätestens haben alle Profis bei der Tour de France eine Art Airbag, irgendwas in der Richtung, dass die schlimmen Stürze nicht passieren, damit sie ungefährdet zwar so schnell weiterfahren können, in Anführungsstrichen, auch wenn sie stürzen, aber dann ihren Job, ihren Beruf weiter ausüben können.
Dann sind wir mal gespannt auf die weitere Entwicklung.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke, Niklas, für das Gespräch, dass wir nochmal eine weitere Stimme einfangen durften. Und wir sind auf jeden Fall und begleiten Mace Security auf jeden Fall weiter auf ihrem Weg. Und meine Sache ist eine Empfehlung, 100% Empfehlungsrate, was man für Sicherheit machen kann, das sollte man tun. In dem Sinne,
danke, ciao.
Ciao, ciao. Tschüss, Niklas.
Werbeblock-Alarm.
Michi, erzähl mal von deinem ersten Wettkampf.
Henning, 1983, Frankfurt-Höchstmarathon, 12 Grad, Dauerreden, Nudelsalat zum Frühstück und ein Riegel, der mehr nach Autoreifen als nach Banane geschmeckt hat.
Ja, und dann wahrscheinlich bei Kilometer 30 der große Hungerhammer, oder?
Das kann's haben. Der Hungerhammer mit dem Vorschlaghammer. Ich habe am Streckenrand echt einen Zuschauer angefleht, gib mir was zu essen.
Wir dachten eigentlich früher immer, viel Training, da kommen wir alle ins Ziel. Heute wissen wir, Ernährung ist die geheime vierte Disziplin im Triathlon.
Ohne Sprit kein Speed, das weißt du wohl, Henning, ja, oder?
Und die Jungs und Mädels von 4Endurance haben sich nämlich auf richtig gute Sportnahrung spezialisiert. Entwickelt mit Profis und getestet unter extremen Bedingungen.
Kein Blabla, kein Hokuspokus, einfach ehrliche Produkte.
Und bei 4Endurance bekommst du auch immer Nahrungsergänzungsmittel für Sportler, die kein Vermögen kosten. Qualität bei den Großen, aber bezahlbar für alle. Einfach geiles Zeug.
Ja, Henning, das ist doch wirklich wie bei Laufschuhen. Wenn du den einmal den richtigen hast, willst du doch nie wieder was anderes laufen, oder?
Deshalb unser Tipp. Gönn deinem Training die richtige Ernährung. Schau einfach mal rein auf www.4endurance.de.
4Endurance. Echte Energie, ehrlicher Preis, keine Ausreden.
Und das war's auch.
Ja, schon. Henning, das war doch interessant, was Niklas gesagt hat und bestätigt letztendlich auch das, was wir beide im Vorfeld gesagt haben, was wir mit Michael und Philipp besprochen haben letzte Woche. Also insofern freue ich mich ganz persönlich, dass ich nicht nur selber ein Problem mit der Sicherheit habe und gedacht habe, ich bin da so ein Weichei. Fiel das Wort nicht ein, das sagt, oh, der alte Mann muss sich jetzt mal schützen. Vielleicht ist das sogar ein Thema, was doch mehr in den Köpfen brodelt, als was wir beide meinen. Vielleicht haben wir da ein kleines Fass aufgemacht.
Klar, im Endeffekt ist Sicherheit immer ein zentrales Thema. Und wir wissen ja immer, wie es ist. Man denkt drüber oder schneller drüber nach, wenn man vielleicht einen Unfall hatte.
Wenn man zu Schaden gekommen ist.
Das ist auch so in etwa ungefähr beim Training. Also gibt es ja auch so, also diese Effekte gibt es ganz oft. Wenn du gesund bist, du trainieren kannst, du keine Verletzung hast, dann ist es manchmal sehr schnell, wo du deine Einheiten deine Verletzungspräventionsthemen, ob das Technik, Koordinations, Lauf-ABC, die lässt du dann einfach mal auf der Seite, weil du musst ja mehr laufen, du musst ja schneller werden und irgendwann holt dich das dann ein. Und so würde ich es dann auch da einordnen. Du sagst eigentlich, ja, wenn du im Krankenbett liegst nach der Operation, Mensch, hätte ich nur angehabt. Ich glaube, das
ganz genau,
ist was ganz Menschliches und da kann da jeder dran arbeiten.
Sehe ich auch so. Ja, liebe Leute, Sicherheit war vielleicht auch ein Thema bei der WM 73. Ich weiß es nicht. Mit Sicherheit war es schnell und mit Sicherheit war es erfolgreich.
Und wir wollen auch mal mir fällt noch was ein. Und mit Sicherheit haben Vedat und ich gute Tipps abgegeben.
Ja, könnte sein. Das wollen wir gleich mal gucken, wie weit du recht hast.
Ja, ja.
Auf der anderen Seite auch da Sicherheit. Da habe ich mich auch so ganz manchmal so ein bisschen gefragt, wenn die da bergab fahren, wie die Wahnsinnigen, weil sie war ja sehr profilierte Strecke. Mensch, habe ich gedacht, wenn vielleicht hält das ja auch mal Einzug, um nochmal kurz auf das Thema zu kommen, auch beim Triathlon. Vielleicht ist das ja auch irgendwann mal, dass die Triathleten in der Wechselzone kein Helm, nicht nur ein Helm, so muss es heißen, sondern auch so ein Airbag liegen haben. Ja. Aber sag mal, Henning, das war ja mal wieder, also wenn wir mit den Frauen anfangen, echt der Hammer, oder? Also zumindest aus deutscher Sicht, oder?
Nee, es war grundsätzlich der Hammer.
Grundsätzlich der Hammer, sagt er.
Natürlich hat es uns alle gefreut. Und es gibt so, dass Tanja Neubert natürlich auch aufs Podest gestürmt ist bei ihrem, bei ihrem zweiten 70.3. Aber schlussendlich, weil wenn man mal drauf schaut, wir hatten ja Vedat und ich so ein bisschen vorher über diese Favoriten. Klar, wir hatten da Tanja nicht auf der Rechnung. Da hat mir Peter Grüber, den kennt ihr vielleicht auch da draußen, mit dem haben wir die Folge 249 und Harald Vogler gemacht zum Thema Bundesliga. Da kommt ja Tanja auch ein Stück weit her, weil sie da ja auch mitmacht. Aber der hat gesagt, die stürmt ganz nach vorne. Aber was mich so begeistert hat, wo ich mir gesagt habe, Mensch, wie geht denn sowas? Die Taylor Nipp entscheidet drei Tage vorher, dass sie startet.
Ja, unglaublich.
Und kommt dann von Amerika rübergeflogen und liefert noch so ein Rennen ab.
Ja, ist unglaublich. Und das ist schon, großes Kino, vor allen Dingen nachher auch, was die Mädels dann laufen hinten drauf. 1,17, 1,18, 1,19, ich sage jetzt einfach mal so unter 1,20. Lucy Charles Barkley war die schnellste mit 1,17,14. Ja. Und selbst Tanja Neuber mit 1,18,16, also sprich eine Minute langsamer, das ist schon 1,18, das ist schon mal richtig eine Ansage. Ja,
ja, und das
war, das ist ein 3,45er Schnitt.
Und es war ja auch die Laufstrecke vielleicht nicht, aber die Vorbelastung, die du da beim Radfahren hast mit diesen
in den Bergen
knapp 1800 Höhenmeter, die ist ja schon mal viel. Und wenn man so auf ein paar Themen eingeht, also weißt du, wo ich beinahe zum Verzweifeln kam, in der T2, als die Taylor Nipp da steht und will ihre Schuhe anziehen und kriegt sie einfach nicht
an. Ja, das siehst du auch immer wieder mal, ne?
Ja, das ist unglaublich.
Das ist ganz komisch.
Aber also die hat sie auch nicht klassisch angezogen, sondern die wollte einfach, jetzt machen wir ein bisschen Schleichwerbung, da gibt es ja die neuen Sneakers, die von Skechers. Da kannst du einfach hinten nur reinschlupfen. Und das wollte die machen mit dem Schuh. Und das ging einfach nicht.
Weil es zu eng war.
Ja, und da habe ich gedacht, ey, der ganze Vorsprung ist jetzt schon mal weg.
Ja, also das sieht man ja trotzdem auch immer wieder in den Wechselzonen. Ganz extrem ist natürlich, wenn du ganz nah dran bist, wie wir beide mal in Hamburg.
Ja.
Wenn das dann nicht klappt bei den ganz kurzen Sachen, da ist ja jede, ich sag mal, fast tausend Sekunde schon beim oder zumindest jede Sekunde, wollen wir mal so sagen, nicht übertreiben, jede Sekunde beim Wechsel ist da ja bei der Kurzdistanz, der Sprintdistanz ja, oder sogar jetzt, wenn wir davon ausgehen, so ein Team Relay, ja wirklich schon mal entscheidend, ja.
Kriegsentscheidend.
Und hier sind es, also wenn du dann so lange brauchst, um deinen Schuh anzuziehen, ich glaube, dann wirst du echt verrückt, auch wenn es nur in Anführungsstrichen viel länger ist, eine Mitteldistanz.
Dann bist du bei der Kurzdistanz überrundet.
Da kannst du voll ausgehen.
Ja, und wenn wir gerade über solche Themen sprechen, das ist jetzt zwar nicht ganz so positiv, vorwegschicken will ich eigentlich nur sagen, dass es die Lucy vollends verdient hat. Aber auch aus der Perspektive, wir kennen doch alle noch die Bilder von Kona. Ja. Wo sie im Arm von ihrem Mann lag.
Ja, und sie, wo sie geweint hat.
Ja, und sie lag anschließend, jetzt nach Marbella, wieder im Arm von ihrem Mann.
Aber anders.
Aber anders, aber wieder mit Tränen. Also das muss ja ein Wahnsinns auch wechselbar der Gefühle, zumal ja da absolut. Auch in dieser Zwischenzeit noch ein Todesfall in der Familie war.
Ja, 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 auch das also noch, auch das noch.
Und das ja. ist dann schon, muss ich sagen, das sind dann schon Emotionen pur. Ja. Klar, die werden dann natürlich mit Erfolgen, gerade beim Thema Sport, werden die natürlich, glaube ich, halt nochmal anders da freigesetzt. Aber ich habe gedacht, ah, vielleicht kommt sie gar nicht ins Ziel.
Warum?
Lucy, weißt du warum? Ja, wir waren ja gerade vorhin bei dem Thema Kurzdistanz, da kommt es auf jede Zehntelsekunde an. Gefühlt hat sie 2 Minuten liegen lassen beim Aufsteigen aufs Rad.
Ja, das war auch so ein heftiges Ding.
Aber das ist wieder vielleicht das Thema Sicherheit.
Vielleicht.
Weißt du, so eine Kurzdistanzlerin, die springt ja. da auf den Bock. Eine Langdistanzlerin, um es mal so zu formulieren, oder ganz wertfrei, die geht da eher mit Vorsicht dran, geht dann, will nicht irgendwie auf dem Schuh, der dann mit dem Glied, auf dem Pedal, nicht rausrutschen. Also es könnte ja auch so ein Aspekt sein. Also das war, aber wenn man es dann so sieht, und ich ertappe mich dann immer dabei, wenn ich bei uns im Verein das Wechseltraining mache, speziell für Neueinsteiger, und ich sage, was ich erwarte, und dann sage ich, hoffe ich, gucken die dieses Rennen nicht. Sonst kommen die im nächsten sagen, Mal ins Training und sagen,
würde ich gerade sagen, aber
die Profis
geht machen doch auch
anders. Geht doch auch, natürlich.
Was hast du denn zu den Männern ja. einen Tag später?
Wie soll man das beschreiben? Also den Sprint fand ich klasse. Wenn ich gleich hinten anfange,
zum Schluss,
weil das
ne?
ist halt,
zum Schluss.
Was da doch sehr selten vorkommt. Wenn man von Iron War spricht, wie der Reporter, finde ich das überzogen. Das kann man überhaupt nicht vergleichen.
Nein.
Aber nein. Was ich toll fand, diese Situation, ich stelle Jeans, will die Innenseite haben und zieht dann einen Spurt an und drückt, ich sag's mal so, das Kraftpaket Blumenfeld auf die Seite.
Wahnsinn, ne? Also da war so, wo ich gesagt habe, na, ist es noch fair, aber ja. ich glaube, in dem Anbetracht des Zielkanals ja. und dann diese Rempelei, also ich glaube, das gehört wahrscheinlich ja. auch dazu, oder was sagst du ja. dazu?
Ja, guck mal, der Christian Blumenfeld ist ja, nachdem er über die Ziellinie ging, sofort zu ihm hin und hat ihn beglückwünscht, ja, und also
ja, also vielleicht auch sogar entschuldigt, wie auch immer, genau,
hier
genau,
ja
genau,
über,
genau.
Über das Fernsehen nicht, und also nee. War schon ganz großes Kino, und was ich dann immer denke ist, und was ich so gern wissen wollte, was geht in diesen Sekunden in den Köpfen, in den Körpern, Schmerzen oder vor, ich weiß es gar nicht. Was geht da vor, um sowas freizusetzen?
Du, und jetzt nochmal on top, du musst dann ja schon auf dieser Strecke, die war ja sehr winkelig auch, ne? Die war ja rechts, links, ja. ein bisschen leicht mal was ja. hoch. Also es war jetzt nicht schwierig, aber es war wieder ja. winkelig. Und da sind die eine 3,15 ja. gelaufen. Im Schnitt. Also überleg mal, nur heutzutage eine 3,15, eine 1,07 ist Jelly ja. Jeans.
Wrangler Jeans.
Ja, ich überlege. Wrangler Jeans.
Levi's.
Jelly Jeans. Warum kann ich das eigentlich richtig aussprechen? Weil ich gerade überlege. Jeans, doch, wird der mit GE Jeans, ja. Jeans, GEENS wird da, glaube ich, geschrieben. Jeans. Ausgesprochen eine 1,0735. Boah, eine 3,15er Schnitt. Ja, und Blumenfeld 20 Sekunden. Auch ein 3,15er Schnitt und selbst noch Jonas Schomburg, eine 3,19er Schnitt, der genauso schnell gelaufen ist wie Lasse Priester. Das finde ich auch sehr bemerkenswert, wo Lasse ja so Lasse ist ja wirklich eine Laufmaschine und ist auch eine 1,09 gelaufen und Jonas auch eine 1,09, finde ich schon echt wirklich richtig, richtig stark, ja. Von Jonas, der ja wirklich mehr Gewicht ausbringt als der Lasse Priester. Also Jonas, muss ich echt sagen, hat eine mega geile Saison
ja,
gehabt.
Ne? Also guck mal, in also, seiner ersten...
Hawaii war, was war,
fünfter? Sechster.
Sechster, Entschuldigung. Rot war
und er es war
zweiter.
Ja, es war Nizza.
Richtig. Ich verwechsel das hier. Also ich habe es
ja, jetzt letztens aber schon nächstes wieder verwechselt. Jahr, nächstes Jahr wird es besser.
Also ich habe es wirklich verwechselt. Ich habe wieder Hawaii, aber das war ja das Drama mit den Frauen, du hast ja. recht. Das muss man sehen. Und dann in Rot war ja auch, hat er lange geführt gehabt.
Ja.
Und da muss ich schon echt sagen, wenn der nochmal vielleicht ein Jahr dranhängt jetzt, zwei Jahre, nochmal schön sich entwickelt und nochmal auch die Rennen vielleicht anders gestaltet, weil er hatte, glaube ich, meines Erachtens einen Fehler gemacht, bei Kilometer 4 oder 5 war er ja wieder dran oder 3, ist dann sofort nach vorne gestürmt. Also das hätte ich natürlich nicht gemacht, da habe ich mich gefragt, warum er nicht einfach hinten im Zug bleibt und einfach versucht, so lange dran zu bleiben an den Beinen, wie geht, ne? Aber trotzdem, also Respekt vor der Leistung von Jonas auch. Als Neuling, als Quereinsteiger von aus der DTU-Kader, vom Kurzen.
Ja. Du hast ja vorhin das Gewicht angesprochen und das ist ihm ja praktisch zweimal, hattest du ihm, glaube ich, dann halt einen Stecker gezogen, wäre falsch. Aber immer da, wo sie dann vom Strand weg über diesen kleinen
Hügel.
Und da hat er halt den Kontakt zu Blumenfeld und Jelly Jeans dann verpasst oder verloren, da sind sie weg und dann kommst du halt auch nicht mehr dran.
Nein, vor allen Dingen ist es ja auch so, er hat ja ganz andere Hebelverhältnisse als die beiden.
Ja.
Er ist ja sehr groß, er ist ja über 1,90. Ich kenne das ja selber, ich will mich jetzt nicht vergleichen mit ihm, ich sage nur mit meinen Hebelverhältnissen. Ich war ja als Läufer auch über 1,90 und sobald es einen kleinen Hügel hochging, ich habe es gehasst, weil ich es überhaupt nicht konnte. Der Hebel war nicht da und ist normale Physik, liebe Leute, ja, Hebelverhältnisse am Berg. Insofern haben da kleinere Leute etwas und die natürlich auch leichter sind, etwas mehr Vorteile. Und das, was man natürlich berghoch verliert, gewinnt man natürlich bergab nicht. Insofern alles
gut. Und der macht ja jetzt am Wochenende wieder ein T100 rein. Das ist auch, ich finde es immer wieder phänomenal, Jonas. Also, und ich glaube, du hast jetzt auch Lasse Priester angesprochen. Ich wollte noch mal kurz einen Rico Bogen erwähnen. Der hat mir, also beim Laufen hat er mal echt leid getan.
Mir auch, also auf jeden Fall.
Erstens hat man ihn fast nicht gesehen. Zweitens, nach vorne war er ein Tick zu langsam. Das hört sich jetzt echt blöd an. Also er hat den Anschluss nicht herstellen können. Nach hinten, für die war er zu schnell. Der ist praktisch den Halbmarathon alleine durch die Sonne gelaufen.
Ganz alleine, 1:11:30. Immer noch ein 3,26er Schnitt. Das sah gar nicht so aus, weil er auch schon echt angeschlagen war, glaube ich, muskulär. Er sah so sitzend aus, weißt du? Also ein bisschen sitzend ist er gelaufen, wo man echt sagt, das tat ihm richtig, richtig weh. Aber auch Markus Dietleff kam nicht dran an ihn. Ne?
Also das war so ein, gefühlt hatte er ein totes Rennen beim Laufen. Und
da gab's, definitiv, was du sagst.
Da gibt es ein Bild, da hat ihn Bianca, seine Schwester, fotografiert. Und da hat er richtig leidend ausgesehen.
Aber richtig.
Der wird also, bestimmt anschließend zu ihr gesagt haben, aber dieses Foto wird gelöscht.
Lösch es sofort. Und Markus Dietleff kam ja, also der war ja nur 21 Sekunden später dann im Ziel. Also das hätte auch nicht viel länger sein dürfen für beide. Ne? Aber es ist schon echt heftig. Also er 1:11:30, Markus Dietleff 1:11:10. Auch dort mal wieder jeder eine 3,26, Dietleff eine 3,25er Schnitt. Also ich meine, müssen wir überlegen, was das, wie schnell das bitte ist heutzutage. Ja? Wie sich das entwickelt, wie rasant. Und da muss ich echt sagen, also huiuiui. Und was mir aufgefallen ist, nach wie vor, Henning, weiß nicht, ob dir es auch aufgefallen ist. Ich habe mich gefragt, die haben ja vielfach Scheibenräder gehabt, auch berghoch, muss wohl doch dann was bringen, oder? Auch wenn das Gewicht höher ist, auch wenn man, also es ist ja auch sehr schwer von dem, wie soll ich sagen, von dem Kippmoment, immer wenn man dann hochgeht, ist es schon schwerer, eine Scheibe auf einen Hügel hochzufahren oder auf einen Berg hochzufahren als eine offene Felge. Habe ich mich gewundert, dass die doch alle sich eine Scheibe gegönnt haben.
Ja, wahrscheinlich wird halt der Effekt so viel ins sich umkehren, wenn du mit der Scheibe, mit der Geschwindigkeit nach unten fährst.
Ja, wahrscheinlich.
Die sind ja auch, wenn ich es richtig weiß, alle mit einer Scheibe Nizza gefahren.
Ja, richtig.
Und Nizza war ja auch, ich sag mal, von der Strecke nicht nur technisch, sondern auch von den Anstiegen anspruchsvoller, weil die erste Anfahrt war ja relativ konstant mit 6, 7, 8%. 600 Höhenmeter am Stück, aber dann musst du halt permanent, kannst du ja sehr konstant fahren und hinten raus die Wellen mit dem Hoch und Runter, ich glaube, da macht eine Scheibe schon wieder Sinn.
Das kann ich mir sonst auch nicht anders vorstellen. Ja. Also sind Jeans ist gefahren 41,6er Schnitt. Ich meine, immer noch ein über ein 40er Schnitt, trotz dass sie ja ganz schön klettern mussten am Anfang, ja. Also da siehst du auch mal, wie schnell dieses, das alles geworden ist. Es ist nicht mal eben.
Wir haben uns ja gewundert, irgendwann mal, dass es eigentlich bei der Mitteldistanz keine Zeiten mehr über 2 Stunden beim Radfahren gibt. Ja, und der schnellste Split von Rico Bogen war ja 2:08:54. Ja, und das ist ja bei 1800
Höhenmeter. Auf der Strecke. Ist der Hammer. Ja. Ich habe so das Gefühl, also ich weiß nicht, ob du das, also das ist jetzt einfach ins Blaue rein, weil das ist einfach so ein Gefühl, dass die früher die Schnelligkeit, die du haben musstest über die olympische Disziplin, jetzt irgendwie das gleiche ist wie eine Mitteldistanz. Irgendwie habe ich so das Gefühl, verstehst du, es sind nur 500 Meter mehr Schwimmen, das war über das doppelte Radfahren, auch das doppelte Laufen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die neue olympische Disziplin ist, weißt du, weil die so schnell da sind. Ja, so, die olympische Disziplin ist der neue Sprint. Also ist jetzt ein bisschen sehr, sehr übertrieben, was ich sage. Aber vielleicht versteht ihr das da draußen, wie ich das so meine. Verstehst du, so schnell ist alles.
Ich würde da, das habe ich letztens schon mal gesagt, ich würde da so diese T100-Serie auch als Booster sehen.
Ja.
Der ja so das optimale Bindeglied ist zwischen Kurz- und Mitteldistanz.
Ja, genau, zwischen OD und MD.
Ja. Und deswegen kommen ja immer mehr von den, ich sag's mal, jungen, wilden oder dann etwas älteren, aber schnellen, schnell ausgebildeten auf die Mitteldistanz und die feuern da einfach ab.
Aber richtig.
Und das war aber ja auch richtig. So verwunderlich, dass gerade beim Schwimmen, speziell bei den Frauen, da hatten ja schon manche gedacht, da werden ein paar Kurzdistanzlerinnen aber richtig Gas geben.
Ja.
Aber wer war vorne wieder mit einem Abstand von 45 Sekunden? Also schon phänomenal. Aber ich glaube, dieses T100 spielt da auch in der Entwicklung,
in dieser
Renndynamik eine große Rolle.
Definitiv. Absolut, was du sagst. Und das siehst du auch jetzt an Jonas Schomburg, der sogar lang kann, aber der natürlich sich wahrscheinlich sehr wohlfühlt im Mitteldistanzbereich, weil, und auch in T100, weil er natürlich letztendlich ganz klar als ausgebildeter, Kaderathlet, die ganz kurzen, also Sprint und OD gemacht hat. Also das ist natürlich schon klasse, wenn du da richtig hart anschwimmen kannst. Dann bist du natürlich schon weit mit vorne dabei bei den 2 Kilometer. Oder 1,9 sind es jetzt, 400 Meter. Ich habe gesagt 500 Meter, das stimmt ja gar nicht. 400 Meter sind es ja so Unterschied.
Werbeblock-Alarm.
Ein herzliches Dankeschön an unseren Partner Skinfit, der unseren Podcast unterstützt. Eure Marke für hochwertige, funktionelle Sportbekleidung, die euch bei jedem Training und Wettkampf zur Seite steht.
Moin Michi, hast du schon mal drüber nachgedacht, woraus echte Athleten gemacht sind?
Na klar, Schweiß, Tränen und die Hoffnung, dass der Wettkampf schneller vorbei ist als der ISO-Getränkevorrat, oder?
Hört's gut an, na dran. Aber laut Skinfit gibt's da noch was ganz anderes. Den Stoff, aus dem Athleten gemacht sind.
Ah, ich sehe schon. Jetzt wird's poetisch, lieber Henning. Hau raus.
Stell dir vor, Skinfit wurde auf einem Dachboden gegründet, wie die besten Rockbands. Nur mit mehr Funktionswäsche. Heute sind sie eine der führenden Marken für Sportbekleidung, die nicht nur schick aussieht, sondern echte Höchstleistung bringt.
Ja klar, Höchstleistung klingt nach Marketing. Was haben die denn wirklich drauf, Henning?
Also zum Beispiel den Streamliner Bullet 3 Suite. Damit hat Rico Bogen 2023 den Weltmeistertitel auf der 70-3-Distanz geholt. Und das Ding wurde nicht nur im Wettkampf, sondern auch im Windkanal getestet.
Im Windkanal? Also wenn meine Schwimmeinheiten so windig wären wie meine Radeinfahrten hier in Schleswig-Holstein, na dann würde ich auch einen besseren Anzug brauchen.
Genau, das macht Skinfit ja auch so besonders. Die testen ihre Sachen gnadenlos und nicht nur durch die Bros, nein, auch durch ihre eigenen Mitarbeiterinnen. Deren Fotografin Steffi hat zum Beispiel beim Ironman Barcelona mal eben die schnellste Schwimm- und Radzeit hingelegt.
Okay, das nenne ich mal wirklich einen Einsatz. Die machen also nicht nur Triathlon-Werbung, die leben das wirklich?
Absolut. Und das Beste, mit dem Skinfit Modulario-System bist du für alles gewappnet. Sommerhitze, Winterkälte und wenn das Wetter sich nicht entscheiden kann. Alles passt zusammen, hält dich auf 37 Grad und gibt dir das Gefühl, dass du den Wettkampf rockst.
Also praktisch wie ein System-Upgrade für meinen Körper. Jetzt fehlt nur noch der Button für schneller laufen, schneller schwimmen und schneller Radfahren.
Ja, naja, wenn sie den entwickeln, sage ich dir aber Bescheid. Bis dahin, Skinfit sorgt zumindest dafür, dass du dich voll auf dich konzentrieren kannst.
Und damit sagen wir Danke an unseren Presenter Skinfit. Hautnah auf dem Gipfel und beim Zieleinlauf. Danke, dass ihr uns begleitet.
Hautnah
auf dem Gipfel,
beim Zieleinlauf.
Wir von TQ
sind auf Skinfit.
Und das war's auch schon. Werbeende.
Aber da fällt mir jetzt was ein, bevor wir vielleicht mal so ein bisschen in eine andere Richtung noch mal schauen.
Ja.
Ich grüße jetzt mal den Peter, lieber Peter, also Peter Grüber, Teamchef vom Damen-Bundesliga-Team Heil Lausanne Viernheim. Mit dem habe ich schon mal kurz gesprochen und vielleicht macht es dann mal Sinn, vielleicht auch mit so einer Athletin mal zu sprechen.
Ja, die den Kader durchlaufen hat.
Die den Kader durchlaufen hat, die in der ganz Bundesliga klassisch startet.
Ganz die, klassisch, genau.
Die im WTCS-Rennen startet in der Richtig. Saison, die jetzt, und dann wisst ihr ja, wer es ist, die jetzt Dritte in Marbella bei der 70.3 geworden ist. Wie man sowas eigentlich machen kann, wie man sowas steuert, wie man da sich hinarbeitet und ob das einen großen Unterschied macht, unterschiedliche Disziplinen zu machen, weil in der Bundesliga, in WTC, machst du ja unterschiedliche Formate, du machst Sprint, du machst Team Relay, du machst Olympisch und dann macht jetzt Tanja eine 70.3, weil sie sich ja im letzten Jahr mit dem zweiten Platz in Bahrain bei der 70.3 für dieses Rennen qualifiziert hat.
Ja, und wird Dritte mit sehr bravourösen Zeiten. Und ich glaube, das liegt auch sicherlich daran, dass die Leute, die von den Kurzdistanzen kommen, ausgebildete Kaderathleten sind,
ja,
dass die letztendlich auch sehr laktatverträglich sind und sich dann die Laktatdusche vielleicht mal die ersten 500 Meter ja geben können im Schwimmen, aber dann das durch das doch geringere Tempo kompensieren können. Und man sieht ja auch ein ganz weiterer klassischer Fall wäre ja Lasse Priester, der schon einige Sachen dieses Jahr gewonnen hat, auch klassischer Kaderathlet war, auf den kurzen Distanzen jahrelang zu Hause gewesen ist und jetzt den Ausflug nicht gleich auf die Langdistanz wie Jonas macht, sondern letztendlich erstmal die Mitteldistanz abgreift. Und wir glauben, da können wir noch einiges hören, auch wenn das vielleicht für ihn, ich sag mal, vielleicht nicht, man weiß es nicht ganz so optimal gelaufen ist. Ich hatte ihn doch ein bisschen weiter vorne gesehen, aber ja.
Gut, aber das machen wir jetzt ganz einfach Folgendes.
Ja,
du hast da Lasse schon mal angeschrieben. Das
ganz
heißt,
klar.
Lasse, auch hier jetzt nochmal der Aufruf. Du wirst gebraucht, wir brauchen dich, die Zuhörer brauchen dich. Und lieber Peter, wir gehen in Kontakt und dann gucken wir das mal mit Tanja gemeinsam und wir einen Podcast machen. Oder?
Nur ganz kurz noch zum Abschluss, Lasse ist dann 25. geworden,
ja,
von 57, ist natürlich auch stark. Also insofern alles gut. Da die Zeiten ja so eng, dass man manchmal ja nur 3-4 Minuten auseinander sind, wo man sagt, okay, das macht schon wieder fast 10-15 Plätze aus. Ja, Henning, es ist November. Bei uns ist im Moment Dauerregen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
Der kommt auch.
Okay, bei uns ist es schon, soll die nächsten 2 Tage bedauerlich regnen.
Mhm.
Bist du schon wieder angefangen mit deiner Saison?
Na, ihr habt jetzt angefangen.
Oder mit deinem Training, besser gesagt.
Mit dem Training, easy going, habe ich angefangen, ja. Ich habe jetzt angefangen und das Schöne war ja, ich habe auch das eine oder andere ausprobiert in der Offseason.
Okay.
Was nichts mit Sport zu tun hatte und solche Themen. Habe auch so die ein oder andere Rückmeldung bekommen, auch eher so auf der persönlichen Ebene oder auf der, ja, an mich, was gerade Athleten oder auch Zuhörer, wie ich jetzt persönlich auch könne, die sich da auch gut mal mit was Neuem aus der Off-Season-Box ausprobiert haben. Und es gibt ja oft banale Dinge, die man einfach mal tun kann und jeder kann ja für sich entscheiden, hilft es ihm. Und ja, die Frage ist halt dann immer wieder, wie fängt man an? Wie fängt man an? Das ist immer die entscheidende Frage.
Also ich bin auch angefangen und ich muss sagen, es liegt entweder an meinem Alter oder an einem anderen Umstand. Ich kriege die Trainingseinheiten ganz gut rum. Ich nenne das mal bewusst rum. Ist alles so in Ordnung, aber ich bin danach richtig müde. Ja, oder ich bin davor richtig müde. Also ganz komisch, irgendwie bin ich immer müde, als wenn ich ganz viel trainiere und ich trainiere gar nicht so viel.
Ja, ich sag das, weißt du, was da eine ganz einfache Erklärung ist?
Woran könnte das liegen? Habe ich mir die ganze Zeit schon gefragt. Vielleicht geht es euch da draußen auch so. Also man weiß es ja nicht. Also vielleicht bin ich nicht alleine.
Also für mich ist es ganz normal. ich kenne das auch nicht anders da. Weil ich glaube, manchmal denkt man ja, ich habe jetzt Off-Season gemacht, je nachdem, wie lang sie war. Und
ja, sagen wir 4 Wochen Pause.
Oder ob die jetzt komplett oder halt um 80% runtergefahren, sei mal dahingestellt.
So in der Richtung, genau. Mhm.
Aber ihr müsst alle davon ausgehen, der menschliche Körper nutzt so eine Situation schamlos aus. Der will, wenn er gesagt bekommt oder durch was feststellt, dass er jetzt in die Ruhephase, dann schaltet er halt auch gewisse Systeme ab. Und wir befinden uns vor der Offseason meistens oben im Obergeschoss, wenn wir das mal bildlich mit dem Haus vergleichen.
Vielleicht sogar in einem gewissen Alarmzustand.
Ja, aber ich meine das jetzt mit dem Obergeschoss eher von der Leistungsperspektive. Ja, okay. Im Obergeschoss, also ziemlich oben.
Ja.
Wenn wir nach einer Offseason wieder einsteigen, finde ich, dass wir mindestens im Erdgeschoss, vielleicht sogar im Keller sind.
Man denkt es gar nicht, aber du hast vielleicht recht. Also Beispiel heute, ich hatte heute 70 Minuten, war ich im Kraftstudio ein bisschen was für die Beine, halbe Stunde Oberkörper, ein bisschen Gedehnung gemacht, 5 Minuten ein bisschen eingesmoothed mit dem, ich glaube, mit dem Ergometer sogar, nee, mit dem Stepper. Ein bisschen warm wird und so. War auch relativ früh, ich musste relativ früh heute Morgen, 9:30 bis 10:30, 10 Uhr war ich draußen mit Duschen. Du glaubst gar nicht, ich bin immer noch müde. Also müde heißt, es ist nicht müde, dass ich mich jetzt hinlegen könnte und schlafen, aber so doch, dass ich merke, ich habe was getan. Das wundert mich ganz schön. Oder wenn ich mal jetzt eine Stunde, bis 1,5 Stunden länger fahre ich im Moment gar nicht, draußen vielleicht ein bisschen 40 Minuten Fat Max fahre, und dann halbe Stunde mich ausfahre und 10 Minuten mich einfahre, so in der Richtung, knappe 1,5 Stunden, du, dann bin ich echt müde danach. Ich weiß, also mir fällt es schwer, sich aufzuraffen, vielleicht auch wieder sozusagen, oh, jetzt sind wieder 48 Wochen, man hat ja wieder was vor, man freut sich, aber irgendwo dieses Jahr ganz erheblich diesen Drive zu bekommen, und da kann ich euch nur im Folgenden gleich auch empfehlen, wieder regelmäßig Sport zu machen. Nicht sagen, ach, heute habe ich was vor, heute mal Ruhetag, morgen kann ich das dann ja machen. Sondern diese Regelmäßigkeit in seinem Leben wieder aufzunehmen, fällt mir das erste Mal seit Gedenken, wo ich dran denke, schwer. Ich hätte da eine Lösung für, dass wenn ihr euch selber trainiert und sagt, jetzt muss ich wieder anfangen, nicht gleich von Null, wie du gesagt hast, von Erdgeschoss.
Das sage ich gleich mal.
In die Decke, in die 12. Stock.
Erster Fehler.
Ja, das ist der erste Fehler. Was so?
Der erste Fehler, ich muss wieder anfangen. Nein, du musst nicht anfangen.
Ah, ich verstehe dich. Ich erlaube es mir anzufangen.
Du willst anfangen. Du
nee.
Darfst anfangen.
Ich darf. Ich erlaube es mir anzufangen.
Das ist doch schön.
Ja, das stimmt, was du sagst. Das ist, finde ich, gut.
Weil
das finde ich genial.
Ich finde auch, dass wenn man anfängt, dann fängt man an, ohne Zwang und man will Spaß haben.
Das stimmt, was du sagst. Ganz, ganz, ich finde das sehr gut, was du gesagt hast, aus dem einfachen Grund, weil ich habe mich ertappt. Und das glaubt, da ertappt sich, glaubt jeder. Wenn du mich jetzt fragst, frag mich, Michi, musst du heute noch trainieren? Nein, ich gehe schon wieder. Nicht, trainierst du heute noch? Und ich würde sagen, ich habe heute nichts mehr im Programm, aber ich würde jetzt sagen, ja, ich muss gleich noch eine Stunde Rolle fahren. Ich muss. Ich würde nie sagen, ich darf gleich noch eine Stunde Rolle fahren. Mensch, ich freue mich, dass ich das darf, weil ich jetzt noch so fit bin. Ja. Nein, ich glaube, das kennt jeder. Und ich glaube, da fängt es an, Henning, in der Formulierung schon, im Mindset, dass man sagt, okay, ich darf, ich erlaube mir jetzt doch ein bisschen sehr übertrieben, ich darf jetzt gleich noch mal oder ich freue mich gleich noch mal eine Stunde auf die Rolle zu gehen. Also angenommen, bei mir würde stimmen. Ist eigentlich nicht also, so. Ich darf gleich Ruhe machen.
Ja, aber was man vielleicht auch noch machen könnte, ist, ihr kennt ja alle das Beispiel, wenn die Frau zu einem sagt, du könntest mal den Müll raustragen. So, man könnte ja auch seiner Frau die Aufgabe geben, du könntest heute mal trainieren. Nein, da können wir doch mit umgehen, wenn wir so eine Aufgabe bekommen. Nein, also ich finde, man muss da sich anders dann nähern. Und ich habe ja auch vorhin gesagt, mit diesem Erdgeschoss oder Keller beziehungsweise Obergeschoss, wir müssen alle davon ausgehen, und das ist für jeden gleich, dass die Leistungskurve flacher geworden ist.
Ja.
So, und wir gehen in einem Neuanfang mit einem anderen Setting rein. Das kann man mit dem Kopf machen und man kann vor allen Dingen aber auch, oder man sollte akzeptieren, dass man eine flachere Leistungskurve hat. Und ich persönlich empfehle auch, lass die Herzfrequenz weg, den Gurt, lass diese Gadgets weg. Es ist echt egal, ob du die ersten 3-4 Wochen, wo du ja Zeit hast und dir mal Spaß gönnen kannst, einfach langsam mit dem Gefühl, einfach mal Bewegung, wieder in die Bewegung reinkommen.
Naja, und auch in die Regelmäßigkeit, das muss ja, ich schon sagen. Das ist ganz wichtig.
Aber da hilft dir ja auch kein Kilometerzähler, weißt
du? Oh, nein. Braucht und wenn du siehst, ja, das ist das, was du sagst, man verliert. Ich hatte am 20. September noch einen Ausdauerwert von Garmin. Ich lese ihn einfach vor, weil ich mir gerade raus von 7251 im Schnitt in der Woche Elite. 7251, nur einfach mal merken, liebe Leute. Und jetzt habe ich einen. Das finde ich total witzig. Von 5463 bin nur durchschnittlich gut trainiert.
Gut, alles richtig
gemacht. Das heißt, auch, ja, aber da sieht man mal wieder, auch die VO2 Max ist um 3 runtergegangen, sodass man sagen kann, man lässt federn. Ich finde es gut, wenn man schon im Sprachgebrauch anfängt, wie du gesagt hast, nicht ich muss und mal schnell. Ich glaube, jeder sagt, ich gehe mal schnell noch was einkaufen. Was für ein Scheiß, einfach zu sagen, ich gehe jetzt einfach mal einkaufen. Man sagt immer schnell dabei, also ich jedenfalls, ich ertappe mich dabei. Ich mache mal schnell den Podcast, ich mache mal schnell, eben schicke ich das dahin. Ich mache mal schnell doch die E-Mails. Heißt mit anderen Worten, dass man vielleicht schon in der Sprache sich ein bisschen settelt und sagt, das, was Henning gesagt hat, finde ich echt eine richtig gute Sache. Mensch, ich darf vielleicht nochmal trainieren oder morgen darf ich mal 1,5 Stunden fahren. Und wenn ich Bock habe, fahre ich auch 2. Wenn ich gar keinen Bock habe, fahre ich auch nur 1 Stunde. Ich glaube, dieses Darf und nicht dieses Muss in unserem Sport ist, glaube ich, in unserem Leistungsbereich, wo wir uns alle befinden, liebe Leute, liebe Community, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Und es fängt für mich, du hast recht, in der Sprache an, denn die Sprache hat was mit dem Mindset zu tun.
Ja,
und das mit dem Gedanken.
Ja, und dieses Thema Spaß, also ich finde auch, ihr wisst alle da draußen, dass ich grundsätzlich ein Verfechter bin von Teamsport. Und Spaß im Team, also spielerisch Sachen machen, bringt auch einen hohen Mehrwert.
Also definitiv, was du sagst.
Ich habe jetzt zum Beispiel die vergangenen 3 Wochen im gemeinsamen Lauftraining, wo wir uns eigentlich sonst immer auf der Bahn treffen, wir hatten nur jeweils ein Rechteck von 30, 40 mal 20 Meter.
Ja.
Und wir hatten Koordinationsleiter, Beweglichkeit, Technik. Wir haben spielerische Bewegungsspiele gemacht.
Ja.
Einfach auch mal dann Abwechslung reinbringen.
Definitiv.
Und dieses Thema. Und dann merkt man das gar nicht so. Und dann kann man auch ganz normal wieder anfangen. Und ich persönlich finde auch, weil wenn jemand sich die Frage stellt, wie komme ich von der Off-Season raus? Ich will es anders formulieren. Wie komme ich gut
in die Regelmäßigkeit,
dann ist es wichtig, sich regelmäßig zu bewegen. Und ich glaube, wenn man mit einem Trainer arbeitet, der sagt dann auch, komm du mal in die Bewegung.
Richtig.
Ich sag mal den ersten Block, wir kennen ja alle so die Blöcke, entweder 2 und 1 Woche Erholung oder 3 Belastung ein, dann den ersten Block einfach mal in die Bewegung kommen und dann kann man mit dem ersten vielleicht Grundlagenblock mit ersten Aufgaben anfangen.
Genau, so mache ich das bei meinen Athleten auch. Die ersten 2 Wochen ist Take-Off. Die erste Woche ist noch sehr spielerisch. Die ist ein bisschen mehr Erhöhung als noch eine Off-Season-Woche. Dann kommt die noch etwas Erhöhung der zweiten Woche und dann geht es langsam rein in die entsprechende Regelmäßigkeit. Ich sage auch immer, Mensch, wenn ihr schieben wollt, sagt mir Bescheid, wenn euch die Tage nicht passen, wir können alle schieben, ihr könnt auch alles ein bisschen verkürzen oder verlängern, wenn ihr, das steht jetzt, denke ich mir aus, 75 Minuten Rad, gar nicht so viel, versucht es auch draußen, muss nicht unbedingt gleich schon auf der Rolle sein, wir haben November, wenn es nicht Dauerregen ist, wir hatten letzte Woche sehr schönes Wetter, wo ich sage, da kann man auch draußen durch den Herbst schön fahren, macht es einfach, holt es ein Gravelbike und ich habe das jetzt auch eine kleine Abwechslung, ich glaube immer eine Abwechslung. Ich habe ja ein bisschen hier immer bei mir im Keller so ein bisschen Krafttraining gemacht, in Anführungsstrichen mit eigenem Körpergewicht, die Schlingentrainer genommen und so. Und irgendwie habe ich gedacht, Abwechslung. Und dann fiel mir, das hört sich ganz blöd an, aber dann auch mal von meiner Krankenkasse das Magazin ein und oder fiel mir vor die Füße. Und da steht dann, wie man sich so ein bisschen aus dem Winterblues rausbewegen kann. Und da stand auch unter anderem Krafttraining für Leute ab 50. Und da habe ich gesagt, naja, 50, okay, habe ich gerade geschafft.
Aber das machst du dann ja schon 10 Jahre, das Krafttraining.
Ja, genau, nämlich nicht. Nicht so ganz, ich mache es nicht so, nein. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, melde dich doch mal wieder an. Ich habe das schon mal gemacht, 2017, 18 und 19 im Fitnessstudio. Habe das dann so ein bisschen auch schleifen lassen. Letztes Jahr bin ich mal bei uns ein bisschen ins Fitnessstudio, mal so eine halbe, dreiviertel Stunde, einmal die Woche für die Beine gegangen. Und da habe ich mir gedacht, mach es doch mal ganz anders. Melde dich beim anderen Fitnessstudio an. Neue Türen sozusagen, neue Räume. Ich kannte das schon, aber irgendwie, weil da stand nämlich ab 50, Henning, ich wusste das wirklich, die Zahl wusste ich, gut, unsere Muskulatur nimmt ab, das wusste ich, aber 2% pro Jahr, das heißt, ich bin jetzt 60, das sind dann ja schon mal eben, wenn ich 10 mal 2% rechne, 20% weniger Kraft als vor 10 Jahren und das hat mich ein bisschen erschrocken und da steht ganz klar, man sollte jetzt, man will kein Bodybuilder, natürlich wollen wir nicht werden, aber so ein bisschen dieser Kraftaufbau für Beine und Arme, das muss ich sagen, tut mir ganz gut. Wie siehst du das?
Also ja, wir hatten ja letztes Jahr da auch schon mal drüber gesprochen und ja. Das Entscheidende ist ja das mit der Muskulatur. Das fängt ja schon mit 35 an,
sukzessive
abzunehmen. Natürlich nicht in dem Verhältnis, wie jetzt du angesprochen hast. Hm. Aber du weißt ja auch selbst persönlich nicht, wo du bei wie viel Prozent von 100
du warst.
Bei 50 Jahren standst.
Auf jeden Fall, was du sagst.
Und ich gehe ja jetzt auch ins Fitnessstudio seit 5 Jahren wieder, weil ich habe ja bei mir immer mein Core-Training bei mir zu Hause auch mit Langhallen im Keller gemacht.
Ja.
Aber ich möchte jetzt von einem Coach trainiert werden.
Verstehe.
Zu diesem Thema.
Absolut, absolut.
Und ich habe dem gesagt, ich möchte meine sportliche Leistung nicht verbessern.
Genau, das ist das, was ich
finde. Es geht hier nur um das Thema Gesundheit.
Super, dass du das ansprichst, denn ich gehe ganz anders in dieses Studio rein. Ich gehe nicht rein, damit es mir jetzt was beim Radfahren bringt, verstehst du?
Ja,
ich gehe, ganz komischer Mindset, ich gehe da rein, weil ich sage, hey, du bist ein alter Sack und du musst mal eben was dafür tun, dass es vielleicht bei dir ein bisschen geschmeidiger wird, dass du ein bisschen gelenkiger wirst und dass du ein bisschen mehr Kraft aufbaust. Nicht, dass du, wenn du 2 Stühle hebst, letztens beim Umzug da irgendwie schnaufst, verstehst du? Was ich meine.
Nee, weil das ist ja so, dass...
Sehr interessant.
Dass das Thema halt eine Gesundheitskomponente ist. Es geht ja gar nicht um die Anspruchskomponente. Ich bin dann 2 Sekunden schneller auf 180 Kilometer beim Rad.
Genau.
Nein, es geht darum, die Gesundheitskomponente in den Vordergrund zu stellen.
Super. Und, also das finde ich klasse, dass du es rausgearbeitet hast. Ja.
Als ich im Fitnessstudio war und ich war echt schwer begeistert. Also auch... Aha. Also die Wahrnehmung, die ich hatte, ich war morgens dort, also ich habe jetzt noch nicht trainiert, ich habe jetzt meinen Termin beim Trainer gehabt, habe
genau.
mich auch erst angemeldet und dann habe ich nur, ich sag's mal so, 50 plus mit einem Schwerpunkt, und das hat mich sehr zufriedengestellt, mit einem Schwerpunkt älter wie 65. Und das ist ein gutes Zeichen, weil für mich bedeutet es, ich mache was für mich in der Prävention, also für mich meine ich nicht mich persönlich, sondern jeder, der was tut. Prävention, Krankenkassen sind heute nicht mehr da, um zu helfen für das Thema Gesundheit, sondern sie sind nur noch da, um, ich sag mal, Krankheiten zu managen, aber nicht mehr für Gesundheit. Und da muss einfach dieses Bewusstsein in all unsere Köpfe rein, oder das Umdenken. Wir müssen für uns selbst was tun.
Und ich finde das so klasse, was du sagst. Und genau das habe ich beobachtet. Ich bin ja hier auch bei uns in Mölln im Studio. Und abends haben sie gesagt, es ist sehr, sehr voll, haben sie schon so gesagt. Und dann habe ich gesagt, ach Mensch, irgendwie... ich würde es auch dieses Mal ausprobieren. Auch wieder was Neues. Ich möchte gern mehr abends im Dunkeln fahren mit dem Gravelbike bei uns. Also mein Training im Dunkeln machen, auch Intervalltraining im Wald. Ich habe eine ganz helle Lupinelampe. Da leuchte ich also wirklich den Wald taghell an. Sodass ich jetzt sage, ich bin ja eigentlich unabhängig von dem Ganzen. Und könnte jetzt morgens zum Studio gehen. Und da habe ich auch, Henning, genau das gesehen, was du gesagt hast. Das sind vielfach auch Leute, die um die 70 sind, die da noch ein bisschen rudern, die noch ein bisschen auf dem Stepper sind. Die wenigstens laufen natürlich, das ist klar, Stoßbelastung, aber ganz viele auch an den Geräten, wo ich gesagt habe, hey, hier scheint wohl doch so ein kleines Umdenken zu sein. Mhm. Also ich bin weitaus nicht der Älteste.
Ja.
Ja.
Das siehst du mal, also...
Also auch hier neue Sachen reinbringen, was ich gesagt habe, mal im Dunkeln fahren, finde ich ja, ich stehe da total drauf. Also ich finde das so witzig, vorne ist es taghell und guckst du dich ein bisschen um, ist das, als wenn so ein Vorhang hinter dir geschlossen ist. Also ich fühle mich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich so eingehüllt in diese Dunkelheit, das ist so gemütlich. Also manche Leute haben Angst und ich liebe das im Wald im Dunkeln zu fahren. Ich weiß nicht warum, das hatte ich schon immer und ich will das jetzt wieder forcieren, auch wieder was anderes machen. Weißt du, da steht nicht nur die Leistung im Vordergrund, sondern einfach... Ich bringe Abwechslung in den Jahren mal rein.
Im Endeffekt ist das nichts anderes wie ein neuer Reiz.
Genau.
Und das ist das, was, glaube ich, auch, was du ja natürlich auch sagst mit Abwechslung. Und das ist auch das, was dann mal den Trainingsalltag, wenn man den jetzt schon, ich überziehe jetzt mal maßlos, schon 10 oder 20 Jahre hat,
dann gibt es halt ja schon
neue Reize und das ist immer gut. Und,
auf jeden Fall.
Das macht doch absolut Sinn.
Genau. Ja. Dazu noch mal ganz kurz ein Tipp von mir. Ich habe mich da ein bisschen reingelesen. Gerade die Tour hat im Moment Beleuchtungssysteme am Rad, Akkulampen. Und witzigerweise, gut, ich habe meine Lupine ist schon ganz schön alt, schon fast 10 Jahre. Ja, und die Supernova, die ich ja auch noch habe. Ich benutze ja beide. Also das ist Henning, ja, ich weiß nicht, warum ich auf Lupine komme. Ich glaube, ich habe es verwechselt, Henning. Nicht Lupine. Supernova. Ja,
du meinst Pauline. Pauline.
Nein. Meine Frau hat mal vor 2 Jahren von mir eine Stirnlampe für den Hund gekriegt von Lupine, die hat sich gewünscht. Und ich habe eine Supernova-Akkulampe. Mensch, jetzt habe ich total alles durcheinander gebracht. So, also meine Supernova-Akkulampe hat ganz, ist auch ganz teuer und alles ganz hell. Aber es reicht auch, und das fand ich sehr bemerkenswert für euch da draußen als Tipp. Die hat sehr gut abgeschnitten. Ich habe sie mir auch schon angeschaut. In echt von Decathlon für 55 Euro Rücklicht mit Bremsfunktion, dass es da heller wird, und das Vorderlicht. Und da haben die geschrieben, mega Preis-Leistungs-Verhältnis für euch. Falls ihr mal Lust habt, sowas auch mal auszuprobieren.
Auszuprobieren, gell?
Und einfach bei Decathlon bestellen, oder wenn ihr mal ein Decathlon-Geschäft seid, einfach mal hingucken und einfach mal schauen. Aber vielleicht einfach ein kleiner Invest.
Weißt du, was mich jetzt irritiert?
Na?
Bremst du?
Nein.
Okay. Weil du eben von diesem Licht gesprochen hast
mit Bremslichtfunktion. Ich brauche sowas nicht, weil ich habe auch meine Bremsen abgebaut.
Ah, okay, jetzt.
Die fungieren jetzt, also nur noch als Schalthebel.
Alles klar, jetzt macht es wieder Sinn. Jetzt
genau. Weil ich mein Airbag ja auch auf habe. Und so schließt sich der Kreis zum Anfang, liebe Leute. Dadurch, dass ich mein Airbag auf, konnte ich meine Bremsen abbauen. Ich bin leichter und ich bin schneller.
Ja, und noch was ist wichtig. Also, Michael fährt nicht deswegen nachts, dass man ihn nicht mit dem Airbag sieht.
Ach so.
Nein, das ist ja, jetzt nicht der Grund.
Nehmen wir gut, Henning.
Ja,
oh
weil,
Mann,
weil,
jetzt wird es richtig schwachsinnig.
Ja. Du musst ja schon aufpassen. Aber das ist ja dein Garmin-Sturz, wie heißt es?
Sturzerkennung.
Oder Sturzerkenner. Wichtig ist, wenn ihr wirklich nachts fahrt, dann fangt mal an, auf Strecken zu fahren, die ihr kennt, die ihr gut kennt. Die ja im Hellen
ganz
schon ein paar Mal gefahren
ganz
seid
klar.
Und
ganz
nahezu klar. Im Schlaf fahren könnt, weil sonst, da sollte man die Sicherheit den Vorrang geben.
Und bitte auch, das möchte ich dazu fügen, ich fahre Waldautobahnen. Also bitte, bei uns um Kreis Mölln haben wir keine Single Trails oder mit Wurzeln, das haben wir schon, aber das würde ich alles, also Single Trails nicht, aber mit Wurzeln, das meide ich alles, das sind Waldautobahnen. Und wenn bei uns, sage ich immer, der Püsterer gekommen ist, das ist derjenige, der püstet also praktisch alles Laub dann weg. Das ist ganz witzig, das ist ein großer Trecker. Ja, total toll. Und ich freue mich dann immer wie Bolle, weil es ist dann wie weggefegt. Und dann sieht man auch wieder die Rillen, wo was, oder wenn man eine Pfütze ist oder was. Liebe Leute, definitiv, Sicherheit geht vor. Auch ich fahre auf Waldautobahnen dann. Ja, Henning, schöne Sendung. Ich glaube, war echt klasse, dass wir auch mal gesagt haben, hey, Krafttraining, nicht nur aus dem, ich bin 2 Sekunden, hast du gut gesagt, über 180 Kilometer schneller, oder ich kann 2 Watt mehr fahren, im Endeffekt, im Durchschnitt. Nein, es geht um Prävention und auch um Gesundheit. Und auch nochmal, Niklas, an der Stelle vielen Dank für das tolle Interview. Du deckst das auch und ich habe mich unheimlich gefreut, warum das auch so genau zeitgleich kam, dein Video, was du uns ja auch geschickt hast vom Triathlon Querbeet, unserem Team, das NZZ-Format über den Radsport und Sicherheit mit den Airbags aus, aus Belgien. Dass das ein Thema ist, habe ich mich sehr gefreut und ich finde, das wird echt ernst genommen und freue mich darüber, wenn dann die Fahrer aller Kategorien, nicht nur die Profi, auch die normalen Menschen, die pendeln oder wie auch immer, durch solche Sachen geschützt werden, geschützt und gesichert werden, nenne ich das mal. Ja Henning, in dem Sinne, ich darf jetzt nicht mehr trainieren, haben wir auch gelernt.
Schade.
Ich will auch nicht schnell noch was machen.
Nee, macht es lieber nicht. Genießt.
Nein,
genießt das Wochenende.
Genau.
Und ihr da draußen, ihr seid ja jetzt schon wieder mitten in der Woche. Genießt noch diese Woche. Wir sind jetzt richtig mitten im November.
Richtig.
Und nein, es gibt kein November Blue. Das ist genauso ein Mythos wie beim Marathon der Hammer. Der Mann mit dem Hammer bei 33 Kilometer. Auch den gibt es nicht, wenn ihr recht trainiert habt. Freut euch auf die Woche. Es ist bald soweit. Der Glühwein duftet. Die Plätzchen werden gebacken. Die Weihnachtsmärkte rufen. Dann kann man auch was machen, wo man nicht Garmin befragen muss. Also wenn noch jemand ein Kilo zulegen will, ist jetzt die beste Zeit dafür.
Genau. Passt auf euch auf. Und in dem Sinne wünschen wir euch noch eine tolle Restwoche. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Triathlon-Podcast Triathlon querbeet. Ein Podcast von jedermann für jedermann und jede Frau.